Verehrte Damen und Herren, willkommen bei den Nostromo-Gesprächen. Heute weht hier ein eiskalter Wind durch unsere Nostromo. Und zu meiner einen Seite, sehr festgebunden an seinem Bürostuhl, zur Sicherheit, sitzt der Fred. Hallo Fred.
Hallo, zum Glück falle ich heute nicht um, bin ja festgebunden.
Und zu meiner anderen Seite, mit der Hose an den Stuhl festgetackert, sitzt der liebe Basti. Moin Basti.
Einen wunderschönen guten Morgen, hallo.
Herzlich willkommen ihr. So, ja, heute ist es soweit. Ich glaube, wir hatten es mehrfach schon angekündigt, zumindest haben wir es in der letzten Folge angekündigt. Dieses Jahr ist es soweit. Es startet eine Fortsetzung, auf die die gesamte Menschheit schon so lange wartet. Mhm. 2024, es ist soweit, Twisters kommt bald ins Kino geweht und das nehmen wir zum Anlass, einen ganz wunderbaren Film aus den 90ern zu besprechen, nämlich aus dem Jahre 96 und zwar den Original Twister von Jan de Bont. Basti, Twister, wann hast du den das erste Mal gesehen?
Im Kino.
Wow.
Ich war damals im Kino. Das gehörte zu dieser ganzen Blockbuster-Welle, die da in Mitte der 90ern reingestürmt ist. und da mussten wir wirklich die Eltern wirklich beknien. Wir müssen da ins Kino gehen. Da gehörte auch Independence Day mit dazu. Eben jener Twister, Jurassic Park, Jurassic World und das Ganze alles. Und ich habe meinen Vater mitgeschleift. Und was der zu dem Film zu sagen hatte seinerzeit, das möchte ich nachher dann noch mit zum Besten geben.
Mm-hmm.
Aber ich habe den schon im Kino gesehen. Und ich habe den auch als Videokassette gehabt. Den habe ich tatsächlich damals in den 90ern doch häufiger auf Videokassette gesehen.
Hast du generell Katastrophenfilme viel geguckt in dieser Zeit? Das war ja so ein bisschen die Hochzeit der Katastrophenstreifen.
Also ich glaube, es hielt sich wirklich bei den Emmerichs ein bisschen auf und hat sich schnell verpufft, weil es meistens immer eine ähnliche Dramaturgie war und die Effekte meistens sehr, 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 sehr spärlich waren, weswegen man die Filme aber eigentlich ja gucken will. Und Twister war so dieses eine Ding, wo eben halt mehr Geld drin war und mehr Effekte entsprechend drin war und es gab halt mehr zu sehen. Aber das würde ich mir dann für das Gespräch
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wurde halt stark beworben, weil Amblin Entertainment Film und Spielberg hat da sein Geld mit reingesteckt und sowas. Und das macht natürlich auch eine ganze Menge. Der Film war in aller Munde. Fred, war der bei dir auch in aller Munde und warst du da auch im Kino drin?
Ich war da auch im Kino drin.
Krass.
Beneidest du uns jetzt darum?
Ja, ist wirklich so, weil ich glaube, ich war da nicht im Kino drin. Ich bin wirklich jetzt hier, ich schlepp den Film an und ihr wart im Kino da drin. Das ist doch nicht fair, oder?
Ja, einfach du hast recht, so ganz kleines bisschen unfair ist das schon. Ja,
ja, das ist irgendwie so nicht in Ordnung. Aber dafür habe ich ihn, glaube ich, später einfach viel häufiger geguckt als ihr. Und das gleicht es wahrscheinlich wieder aus. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest in jüngster Zeit habe ich den häufiger geguckt, glaube ich.
Das definitiv, ja.
Ja, nehme ich auch an. Bevor wir da richtig tief reinsteigen und über Effekte und Menschen und so weiter richtig tief sprechen, gehen wir, glaube ich, mal ganz kurz auf Cast und Crew ein. Basti, magst du uns gerade mal auf die Menschen hinter der Kamera aufmerksam machen?
Und das können wir sehr gerne machen. Und zwar, du hast es schon gesagt, Regie führt hier Kamera-Veteran Jan de Bont. Der hat nämlich gesagt, ach, ich habe keine Lust mehr Kamera zu machen, ich möchte lieber Regie machen und hatte schon 1994 schon Speed gedreht mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Und das war ein richtiger Hit und ja, da haben sich die Leute gesagt, na, dem Typen, den können wir noch Geld geben. Und der hat diesen Twister-Film tatsächlich angenommen, weil er sehr voraussichtlich, wie ich fand, der Meinung war, dass die Effekte sich in Hollywood ändern werden. Das heißt also, dass wir von Practicals komplett zu CGI wechseln werden, weswegen er das als letzte große Opportunity nutzen will, hier nochmal Practical Effects noch mit einzuarbeiten und das noch filmisch festzuhalten. Also das war sozusagen seine Maßgabe. Und er sollte recht behalten, denn danach wurden fast alle Filme dieser Größenordnung wurde komplett auf CGI gesetzt. Also da gab es wirklich diesen Paradigmenwechsel und haben wir dem Jan de Bont in dem Fall hier zu verdanken. Und das geht natürlich nicht ohne Geld und deswegen musst du natürlich dann die illustre Runde ran. Du hast schon gesagt, Amblin steckt hier mit dahinter. Das heißt also, Ian Bryce, Kathleen Kennedy, wir kennen sie alle, die Frau, die Star Wars gerettet hat. Glenn Salum und auch Michael Crichton hat hier mit produziert und wird hier mit als Produzent mit aufgeführt. Und warum ich das hier so betone, dieser Mann ist mit seiner damaligen Frau oder noch Frau, ich weiß nicht, Anne-Marie Martin, verantwortlich für dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Drehbuch. Das werden wir nachher nochmal drüber sprechen müssen. Wenn es nicht von Michael Crichton gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich jetzt nicht so, aber wir heben uns das für nachher auf. Auf jeden Fall ist der für dieses Drehbuch verantwortlich. Mhm. Wir sollten hier unbedingt auch mit erwähnen, hier sitzt eben halt auch ein Veteran dran, der das ganze Ding eben halt auch schneidet und das ist niemand anderes als Michael Caine. Michael Caine könnte man eventuell kennen durch viele Steven Spielberg-Filme, denn er ist sozusagen der Stammeditor für Steven Spielberg. Also da gehört Catch Me If You Can, Jurassic Park, Schindlers Liste und was weiß ich, wie die ganzen Filme alle heißen. Also wirklich die ganze Spielberg-Filmografie ist da mal drin. Und dann wird es spannend, weil wir haben hier das Kamera-Department. Das ist eigentlich ganz spannend. Aufgeführt wird Jack and Green. Und der hat hier auch zu 60% auch die Kamera gemacht. Der hat, wie ich finde, mit einem der besten Spätwestern gedreht, nämlich The Unforgiven, also Erbarmungslos, von und mit Clint Eastwood. Der hat dann noch ganz viele andere coole Filme gemacht, die in den 90ern vor allen Dingen für Furore gesorgt haben. Unter anderem Das Netz, A Perfect World zum Beispiel. Dann Die Brücken am Fluss, nochmals Eastwood.
Und Serenity muss ich da reinwerfen, weil ich den so mag.
Ja, das stimmt. Serenity, Absolute Power hat er gemacht und also er hat viel mit Eastwood gearbeitet, gerade 80er, 90er in der Zeit. Und ja, hier hat er noch 50 erste Dates, 40 Jahre Jungfrau, hier, wie heißt er, von 2005, The 40-Year-Old Virgin. Mit Steve Carell. Ja. Nie gesehen, scheint wohl aber sehr beliebt zu sein bei vielen Menschen. Genau.
Jungfrau 40 männlich sucht im Deutschen, ist der das?
Genau. Ja, genau, das war's. Ja,
tatsächlich, genau, das den habe ich sogar mal gesehen, aber ich weiß fast nichts mehr davon, außer diesem komischen Titel.
Genau. Und dass der hier als Kameramann aufgeführt wird, ist auch so ein Kuriosum, denn eigentlich hat Don Burgess die Kamera gemacht. Der war tatsächlich schon mehrere Wochen involviert und ist dann aber, zumindest so wie es hier reported wird und auch nachzulesen ist auf der IMDb, hat er und sein Team, bestehend aus 20 Leuten, nach ein paar Wochen das Set verlassen. Mhm. Hier gibt es keine Gründe, die angegeben werden. Das finde ich aber schon ganz schön krass, dass dann nach so ein paar Wochen komplettes Kamerateam dann halt geht. In dem Fall wahrscheinlich ausgetauscht wird, auch komplett einfach mal. Mhm. Der hat also tatsächlich schon viel Kameraarbeit gemacht. Um die Zeit zu überbrücken, hat dann der Jan de Bont selber dann die Kamera geführt. Und das liest sich natürlich jetzt nicht einfach so aus den Credits raus, aber ist de facto passiert. Also
ich habe gelesen oder gesehen gehabt, dass die sich zerstritten haben mit Jan de Bont, weil der Kameramann gesagt hat, das hieß, also einmal sagt er in die Richtung drehen und alles wurde aufgebaut, dann entscheidet sich auf einmal um, wir mussten wieder alles umbauen und die waren richtig im Stress und haben dann wohl, also das habe ich gelesen, noch eine Woche weiter gedreht, obwohl die schon, also haben gesagt, wir trennen uns und haben dann netterweise noch weiter gedreht. Für Jan de Bont. Oh. Das ist das, was ich irgendwo gesehen oder gelesen hatte.
Okay, wen wir unbedingt erwähnen sollten, ist hier das Production Design. Das hat der Joseph Nemeth III gemacht. Der hat wirklich echt alles gemacht, was Rang und Namen hatte im Action, Science-Fiction-Horrorfilm. Das Terminator 2 zum Beispiel dabei, da hat er mit das Production Design gemacht, The Hills of Ice, Die Stunde der Patrioten, Riddick. Auch hier wird aufgeführt im Speed 2. Ich glaube, der hieß dann Cruise Control, kann das sein?
Ja, genau.
Genau. Und der hat auch das Production Design gemacht für einen Film, den ich irgendwann nochmal wiedersehen will, nämlich The Shadow, im Deutschen Shadow und der Fluch des Khan. Mhm. Den habe ich früher sehr gerne gesehen.
Den haben früher auch alle anders ausgesprochen. Denn, ich weiß noch, der war Schulhofgespräch und auch meine Mom hat den so ausgesprochen. Die hat immer Shadow gesagt. Shadow, der Fluch des Khan.
Shadow klingt das Dorf in Brandenburg.
Ja, ist so.
Genau. Was wir hier unbedingt erwähnen sollten, wäre nochmal hier das Soundteam. Das ist ein riesengroßes Team. Also wirklich ein wahnsinnig großes Team, aber es wird angeführt von Stephen Hunter Flick. Da müssen wir nachher unbedingt drüber sprechen, weil der Sound ist hier so ein heimlicher Star des Films, finde ich ja.
Ja.
Und als Komposer fungiert hier Mark Mancina. Mark Mancina, ich weiß gar nicht, ob wir den hier schon mal hatten. Der hat zum Beispiel schon bei Speed hat er den Soundtrack gemacht. Der hat für Training Day und Bad Boys, Con Air, also diese ganzen 90er Jahre Action-Filme, da hat er den Score gemacht, daher könnte man den kennen. Und mir fällt gerade gar nicht mehr ein, wenn man jetzt unbedingt Wichtiges noch erwähnen sollte. Habe ich noch irgendjemanden vergessen?
Nö, ich glaube, das passt so. Nö, da können wir gut mit arbeiten. Fred, magst du direkt mit den Menschen vor der Kamera weitermachen?
Das mache ich doch sehr gern. Wir haben die Helen Hunt als Jo Harding, soweit ich das verstanden habe, in ihrer ersten wichtigen Rolle hier in dem Film, für den sich, glaube ich, auch Jan de Bont oder irgendjemand einsetzen musste. Ich weiß gar nicht mehr, dass sie da...
Jan de Bont
hat sich eingesetzt für sie.
Die war Serien-Schauspielerin und das komplette Produktionsteam hat gesagt, so, nee, wir brauchen da jemanden Größeren. Aber er hatte sich für die entschieden gehabt und hat um die gekämpft und hat dann tatsächlich Auditions noch gemacht, die vom Studio angesetzt waren, und hat allen Schauspielern gesagt, dass er eigentlich seine Rolle schon gefunden hat und wir jetzt hier da sitzen, um die Zeit abzusitzen.
Wie nett. Es scheint schon ein sehr großer Sympath zu sein, der Jan de Bont. Helen Hunt, ich habe sie lieb gewonnen in Besser geht's nicht, ein Film, den ich sehr mag, mit Jack Nicholson. Und ja, und diverse andere. Die hat genau wie ihr Co-Headliner Bill Paxton als Bill weit über 100 Filme oder 100 Einträge in der IMDb-Datenbank. Bill Paxton haben wir ganz passend, also der Film, bei dem ich ihn lieb gewonnen habe, ist natürlich Aliens. Bei ihm weiß ich jetzt gar nicht, wie er zum Cast gekommen war, er war nicht die Nummer 1, glaube ich, in der Auswahl für diese Rolle.
Nee, das war Tom Hanks.
Genau, der war da quasi zweite Wahl und kam da später dazu. Dann haben wir Jo Harding, also Helen Hunt als Jo Harding, und Bill haben in dem Film ja ein lustiges Dreiergespann, das mit Jamie Gertz, der baldigen Frau oder auch nicht von Bill, Dr. Melissa Reeves, spielt sie, und ich muss mal kurz gucken, sie war mir vorher kein großer Begriff, das also nicht so, dass sie bewusst gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall The Lost Boys gesehen, wo sie mitgespielt hat, mit Kiefer Sutherland, aber kann mich nicht dran erinnern, wie sie da, wen sie da gespielt hat. Der Cast ist so und so sehr illustre, deswegen mache ich jetzt bei jedem bloß einen Film oder bei den meisten. Jemanden, den ich prinzipiell sehr mag, den Antagonisten in dem Film, den Superhelden und Loser gleichzeitig des Meteorologendienstes oder der Sturmjäger, ist Cary Elwes. Mein Lieblingsfilm mit ihm ist Die Braut des Prinzen. Ich nehme an, den habt ihr alle gesehen.
Jo.
Und fast genauso grandios Robin Hood, Helden in Strumpfhosen.
Daher kenne ich ihn, ja.
Daher kannte ich ihn eigentlich auch, aber so richtig lieb geworden, wie gesagt, in Braut des Prinzen. Und das neuere und horroraffine Publikum kennt ihn aus Saw zum Beispiel. Und er hat noch ganz, ganz viel, auch ja, wahnsinnig viele andere Sachen gemacht. Und der vielleicht beste der talentierteste Schauspieler am Set, ob er das in diesem Film war, kann man sich nur bestreiten, ist Philip Seymour Hoffman. Also ob er das da gezeigt hat. Aber ja, leider schon verstorben, großartig. Ich habe ihn in Capote das erste Mal so richtig wahrgenommen, also richtig ganz bewusst gesehen, was für ein großer Typ das ist. Und Almost Famous kennt man ihn aus Magnolia und einen anderen Film, den wir ja vielleicht auch mal besprechen wollen, glaube ich, ist Nobody's Fool mit Paul Newman, wo wir glaube ich schon mal drüber geredet hatten, einen Film, den ich auch ewig nicht gesehen habe und sehr mochte. Das sind jetzt die allerherausragendsten Schauspieler, und dann kommen noch so im Nebencast kommen ein paar, die ich auch sehr mag, nämlich einmal die Lois Smith, das ist die, es ist glaube ich nicht die Tante, aber es wirkte so wie die nette Tante, zu der man hinfährt, um mit ihr da am Tisch zu sitzen und irgendwie die Handlung im Dialog voranzutreiben. Jenseits von Eden hat sie mitgespielt, wohl, also kann mich nicht erinnern, mit James Dean und im Midnight Run, Film, den ich auch mag. Aber sie hat man, das Gesicht von ihr hat man in ganz vielen Filmen irgendwo als B, B, C, D Rollen irgendwo gesehen. Dann,
und die war schon zweimal bei uns im Podcast.
Oh, als
Falling Down und Midnight Run.
Ja, genau, Midnight Run habe ich mir aufgeschrieben, also Jenseits von Eden, Midnight Run. Aber ja. Ich kann sie gar nicht direkt damit verbinden. Wenn ich dann den Film sehen würde, wüsste ich dann wieder, wer. Man hat sie auf jeden Fall, das Gesicht kommt einem gleich bekannt vor. Dann haben wir in der, es kommt, glaube ich, genau, jetzt kommen nur noch die lustigen Leute aus der Nerd-Crew, die Jan de Bont ja zusammengecastet hat, nachdem er mit dem Uni-Team zusammengearbeitet hat und Leute haben wollte, die genauso nerdig wirken. Und genauso wirken die auch, nämlich wie Leute, die man zusammengesucht hatte, mit sie wie Nerds wirken. Und das hat, aber es passt doch irgendwie. Da ist einmal Sean Whalen, auch ein einprägsames Gesicht aus verschiedenen B-Movies, die man vielleicht kennen könnte. Oder vielleicht auch A-Movies, weiß ich. Also der A-Movie auf jeden Fall wäre Waterworld, den ich auch schon ewig nicht mehr gesehen habe. Dann jemanden, den ich vom Gesicht her sehr mag, ist, also immer in Erinnerung habe, auch aus so gerade 90er-Filmen, ist Alan Ruck. Oder 80er, ja, nämlich ja, Ferris macht blau. Das wäre jetzt, glaube ich, der größte Hit mit Speed zusammen, wo er eben auf jeden Fall auch mit drin ist.
Ja, und ich verbinde dann, ihn auch total mit Star Trek, muss ich sagen. Da habe ich den, also ja, ich finde, genau. Ich find,
wo den sieht man so. Was hat er gemacht?
Der hat bei Generations hat er mitgespielt. Da spielt er einen von der Crew.
Der ist ja der Captain.
Genau.
Der Captain der Enterprise B.
Genau. Und also ich finde, der hat so ein Gesicht, das sieht man immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und ja, man fragt sich dann immer wieder, woher kenne ich den nochmal? Und dann fallen einem so langsam diese ganzen kleinen Rollen ein. Total witzig, der Typ. Ich mag den.
Star Trek Treffen der Generation. Alles klar. Ja. Und das wäre mir jetzt zum Beispiel nicht eingefallen. Und der hat ja so ein typisches, ja, so ein Allerweltsgesicht, dass er trotzdem hängen bleibt, weil es trotzdem charakteristisch ist irgendwie. Mhm. Er kann wahrscheinlich überall so eine Nebenrolle spielen. Und dann, einfach weil das Gesicht so prägnant ist, auch Joey Slotnick, der hat auch so das langgezogene Gesicht und er wirkt auch so schön nerdig. Keine Ahnung, Eve und der letzte Gentleman, Hollow Man, wären da noch so seine größten Hits mit. Ja. Das war's zum Cast. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, den ihr unbedingt genannt haben wollt.
Ja, ich muss da noch Jake Busey. Wenn Busey mitspielt, muss ich den zumindest mal genannt haben. Der Sohn, ne? Also ja, die Buseys.
Von Gary Busey.
Busey, genau, richtig. Und der Jake, ich sehe den nicht genauso gern wie sein Vater, aber trotzdem freue ich mich irgendwie immer, wenn ich einen Busey vor die Nase kriege. Und auch wenn es nur kurz ist, ne? Der hat hier auch nur eine kleine Rolle, einen kleinen Auftritt. Aber ich finde es irgendwie immer witzig, wenn die durchs Bild springen.
Der ist mir gar nicht aufgefallen. Krass.
Ich würde noch drei Namen noch nachreichen da.
Bitte.
Ja. Und zwar wirklich sehr markantes Gesicht. Das ist der Zach Griner oder Grenier. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Der hat bei den ganzen Fincher-Filmen mitgespielt. Mm. Bei Zodiac, bei Fight Club hat er mitgespielt. Dann hat der Donnie Brasco mitgespielt. Working Girl hat er mitgemacht aus den 80ern. J. Edgar, She Said, jetzt den Cliffhanger mitgespielt. Passwort Swordfish. Also der hat eine richtig krasse Vita und wenn man sich anschaut, wie viel Film der da mitgemacht hat und das Gesicht, das kennt man einfach.
Ja,
und
das stimmt. Ist immer, das ist der den Kuss abkriegt, ne? Stimmt, ja, du hast recht.
Der ist mir auch total untergegangen jetzt gerade in Twister.
Ist aber auch so einer, wo ich dachte, boah, du kennst dieses Gesicht so gut, wer ist denn das? Dann habe ich da nicht nochmal nachgeguckt, ja, völlig richtig. Cooler Typ.
Genau. Dann als vorletztes noch, war bei uns auch schon zu Gast, Abraham Ben Ruby. Der war der böse Weihnachtsmann in dem Christmas Bloody Christmas, den wir letztes Jahr zu Weihnachten besprochen haben.
Oh ja.
Und der Bully aus Parker Lewis, der Coole von der Schule.
Ah, ja, genau. Ja klar, der war mir tatsächlich auch aufgefallen beim ersten Mal gucken. Denn beim zweiten habe ich übersehen jetzt.
Und als letztes sollten wir vielleicht noch erwähnen, Todd Field. Todd Field ist ja jetzt eher bekannt vor allen Dingen auch als Regisseur, als Schauspieler, denn er hat einen ganz fantastischen Tar gedreht,
ah, okay,
der auch letztes Jahr in die Kinos kam. Mag ich sehr, markantes Gesicht und ein, wie ich finde, auch verdammt guter Regisseur.
Und welche Rolle war das in jetzt im Twister? Wer war dieser Belzer, den der spielt? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern.
Der sprang die ganze Zeit mit im Team rum von Bill und der Doktor und hat wichtige Aufgaben übernommen.
Okay.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das schwankte. Also da ist es jetzt die Aufgaben, die haben nicht einen bestimmten Charakter zugeordnet, sondern ich habe immer das Gefühl, jeder macht irgendwie so ein bisschen was.
Ja, das war so richtig typisch. Es war, ist immer fast vielleicht ein Film drin, aber dieses... da wird so ein Bild von Wissenschaft vermittelt, da ist das eigentlich, da geht es mehr darum, dass dieses Bild stimmt, dass da viele rumwuseln und man so einen schönen Kamerafaden machen kann, aber was tat, die Physik und Wissenschaft dahinter war, glaube ich, ziemlich egal für den Film.
Das könnte man so sagen. Moment, bevor wir da reingehen, ich mache noch ganz kurz den Inhalt, liebe Leute, weil ich glaube jetzt, die Leute vor der Kamera, hinter der Kamera, das haben wir ganz gut abgedeckt. Mir ist noch aufgefallen, Anthony Rapp steht auch mit im Cast drin und ich habe den überhaupt nicht bemerkt. Ist ein bisschen peinlich, weil eigentlich erkenne ich den, aber ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Naja, nächstes Mal. So. Ich lese klassisch die Blu-ray-Hülle vor, auch wenn die zweifelhaft ist, was den Inhalt angeht, aber es gibt einen ganz guten Ausgangspunkt, glaube ich. Hier steht, Helen Hunt und Bill Paxton spielen in diesem temporeichen Tornado-Thriller mit atemberaubenden Spezialeffekten zwei Wissenschaftler, die den zerstörerischsten Wirbelsturm der letzten 50 Jahre durch die berüchtigte amerikanische Tornado-Alley verfolgen. Ihr Ziel, elektronische Sensoren in das Zentrum des Orkans zu schleusen. Auf diese Weise hoffen sie, Messwerte für ein zuverlässiges Frühwarnsystem zu gewinnen. Doch dazu müssen sie sich dem gigantischen Tornado selbst in den Weg stellen. Eine tödliche Jagd beginnt. Ja, trifft's eigentlich ganz gut. Lässt noch so ein paar Dinge außer Acht, sowas wie auch diese Konkurrenz, ne, zwischen den zwei Teams und sowas. Da passiert natürlich noch mehr, aber ich finde, das ist so Blu-ray-typisch ein ganz guter Appetizer und trifft ja auch eigentlich den Vibe des Films irgendwie, um da reinzukommen. Ihr Lieben, wir müssen ein bisschen über Jan de Bont sprechen, finde ich, weil der Mann als Regisseur schon eigentlich auch wichtige Sachen gemacht hat, aber vor allem eben mit der Kamera in der Hand ganz wichtige Sachen gemacht hat. Als Regisseur finde ich, ne, die Vita ist klein, da hat er Speed 2 gemacht. The Haunting hat er gemacht, einen Tomb Raider-Film hat er gemacht und eben diesen Twister hier. Ich glaube, das war es dann im Großen und Ganzen auch schon mit den großen Filmen. Aber ich finde die beeindruckenden Arbeiten, was er alles hinter der Kamera gemacht hat, finde ich ganz unglaublich. Da sind so viele Klassiker dabei. Habt ihr da so ein, zwei Lieblingsklassiker von Jan de Bont, wo ihr sagt, boah, das ist für mich so richtig Jan de Bont, das ist für mich so ein Highlight. Basti, du bist oft Mensch hinter der Kamera. Ich frage dich zuerst.
Also das ist echt super schwer, das tatsächlich zu sagen, weil ich mag halt seine Kameraarbeit so sehr, dass mir das schwerfällt, da jetzt was rauszunehmen. Vor allem, weil ich ja auch ganz, ganz viele Filme in meiner Jugend oft gesehen habe. Aber die, ich sag mal so, die Top 5 ist wirklich so Die Hard, Basic Instinct, Red October, Black Rain.
Oh ja.
Und keine Ahnung, sucht euch noch irgendwas anderes
aus.
Schönes gemacht. Den mag ich sehr von der Kameraarbeit, wirklich.
Ich auch.
Ist wirklich fantastisch, genauso wie Little Weapon 3. Der Film ist vielleicht nicht toll, aber auch da mag ich die Kameraarbeit. Der weiß halt, wie man mit anamorphen Format umgeht und wie man das einfängt. Der hat das besser drauf als so manch anderer Amerikaner. Der hat dieses Format wirklich verstanden und gefressen. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen meine Liebe für dieses anamorphe Format her bei mir. Also ganz großer Kameramann, wie ich finde.
Und findest du, er hat sein Talent hinter der Kamera mittransportiert in diese Rolle als Regisseur? So ganz generell, jetzt nicht nur spezifisch bei diesem Film?
Nein, hat er nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Die Filme sehen wirklich im Vergleich zu den Filmen, wo er selber in der Kamera war, qualitativ schlechter aus.
Fred,
und sind inhaltlich aber leider auch dünner.
Fred, hast du da noch ein, zwei Filme zu ergänzen, wo du sagst, nee, dass...
Das waren schon genau die, ich habe jetzt mal die ganze Liste durchgescrollt, das sind schon genau die. Ich kenne noch Flatliners, aber da wüsste ich jetzt nicht, ob die gut aussehen. Black Rain ist auf jeden Fall ein Film, den ich auch unbedingt mal wieder schauen möchte, genau weil der so eine geile Stimmung hat und so geil aussieht. Und Basic Instinct hat mir jetzt ja auch schon vor einem Jahr oder sowas und ist ja ein so schöner Film.
Ja, da würde ich, wenn dann vielleicht noch den vierten Mann mit reinnehmen, der auch so ein bisschen wie eine Art Vorgängerversion von Basic Instinct vielleicht irgendwie funktioniert. Ne, also er hat halt super schön zusammengearbeitet mit Verhoeven auch in früheren Tagen schon mit Flesh und Blood und so weiter. Also das ist einfach toll, was der so alles gemacht hat. Toll finde ich auch, was Bill Paxton so alles gemacht hat. Da wollte ich noch Terminator mit in den Ring schmeißen. Aber ist natürlich so ein Gesicht, was immer wieder vorkam, was so eine Art von Kino mitgeprägt hat. Und ich finde Bill Paxton, den sieht man einfach irgendwie gerne, oder? Cool.
Genau,
cool,
der geht Mann. Mir auch so. Ja.
Das geht mir auch so bei Philip Seymour Hoffman. Aber hier in seiner Rolle ist mir aufgefallen, Philip Seymour Hoffman wirkt hier so, als sei der spät dazu gecastet worden, als hätten die eigentlich für diese Rolle Matthew Lillard haben wollen, oder? Irgendwie die Rolle wirkt so wie für Matthew Lillard auf den Leib geschrieben, so genau für die Art, die er, was weiß ich, in Scream oder in den Scooby-Doo-Filmen oder in Serial Mom oder sowas gespielt hat. Und irgendwie habe ich den Eindruck, der hatte keine Zeit oder ist krank geworden und deshalb musste Philip Seymour Hoffman hier reinspringen und genau so spielen, wie sonst eigentlich Matthew Lillard getan hätte, oder? Irgendwie war ich verwundert.
Es passt auf jeden Fall nicht zu dem, was man sonst kennt von dem, und es ist halt auch, es wirkt krass drüber. Also manchmal mag ich es total in Twister, diese Rolle von ihm, und manchmal denke ich so, was ist das, also da hat man, also mit on the nose quasi, hier, der soll diese und jene Funktion erfüllen und mach das mal und sei mal drüber, über allem. Mhm. So, ja. Aber Matthew Lillard hätte ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt.
Den hatte ich da total im Kopf, weil ich finde halt wirklich, Philip Seymour Hoffman spielt hier genauso, als hätte der davor sich extra nochmal 3, 4, 5 Matthew Lillard Filme angeguckt und dann einfach versucht, das zu tun, was Lillard immer tut. Also auch bei Hackers zum Beispiel spielt Lillard exakt so, wie hier Hoffman in diesem Film spielt. Ich fand es total faszinierend. Hab da schon mehrfach geguckt und dachte, boah, das ist so krass in dieser Richtung gespielt, dass ich manchmal schon beinahe das Gesicht von Lillard da sehe. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach oft die Sachen gesehen habe, wo er mitmacht. Aber das ist so diese spezielle Form von 90s Cheese. Da ist Hoffman eigentlich überhaupt nicht so bekannt für. Zumindest erkenne ich den dafür überhaupt nicht, sondern eher für ganz, ganz andere Dinge. Basti, hat dir da diese Humorart von diesem Comic Relief Charakter, hat dir das gefallen?
Nein. Ja, genau. Überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Aber ich müsste dazu sagen, jetzt wo du das sagst, es hätte man mit Lillard besetzen können. Ich bin froh, dass er trotzdem ihn genommen haben. Und hätte mir auch vorstellen können, dass sie in anderen Filmen einfach Lillard austauschen mit ihm, weil ich sehe es Philip Seymour Hoffman halt viel zu gerne. Und da bringt man das irgendwie ein bisschen besser rüber und schafft es eben halt auch, diesen Spagat zwischen lustig und creepy rüberzubringen, weil bei Lillard ist irgendwie alles irgendwie nur lustig. Ich kann dem das Creepy nicht abnehmen, aber Hoffman, der schafft das dann schon eher, also gerade ja in anderen Filmen. Aber da will ich nichts spoilern.
Ja, aber das kann ich jetzt so einfach nicht unterschreiben. Da hätte ich wirklich dann lieber den Lillard gesehen, aber das ist auch persönliche Verbindung. Ich nehme dem das alles ab, was der Mann so getan hat und tut. Ich sehe den einfach gerne. Ist eine ganz andere Art von Schauspiel, ne? Aber der ist eigentlich viel bekannter für diese Art von Schauspiel, die wir hier sehen, als eben der Hoffman, zumindest gefühlt. Ja, gehen wir ein bisschen rein in die Geschichte. Die Geschichte ist sehr typisch Katastrophenfilm, oder Fred?
Ich habe mir so meine Zusammenfassung, die ich mir aufgeschrieben habe nach dem ersten Mal gucken, ist ein Roland Emmerich-Film, der von Steven Spielbergs Praktikant gedreht wurde.
Okay.
Das war nicht schlecht. Das war wow. Also damals kamen ja die Roland Emmerich-Filme auch erst auf, es war ja parallel quasi, aber es war so es hat sich so nach Lehrbuch angefühlt und auf eine gewisse Weise einfach auch perfekt. So von allem, wie es vom Zusammenwirken her, dass genau das bewirkt wird, was bewirkt werden soll. Also Roland Emmerichs Rezept, wie man dem zusammenbaut und dann aber Steven Spielbergs Art zu inszenieren, irgendwie mit diesen Kamerafahrten durch die Teams durch und das Gewusel und hat mich irgendwie, genau, so und dann mit der Indiana Jones Musik dann zwischendrin noch, also für mein Gefühl in also diese Wohlfühl, also ich weiß nicht, ob Nee, ich würde nicht sagen ein typischer Katastrophenfilm, weil ich finde den Ton zu lustig bei dem Film. Mhm. Also den, die, wie er wirkt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die,
ich glaube schon, ja.
Die lächeln die ganze Zeit, das ist ein ganzes, also es passt auch zum Film vielleicht ein bisschen, so Adrenalin-Junkies, weil die ja nicht in die Katastrophe reingeworfen werden, sondern in die Katastrophe reinstürmen. Haben die richtig Spaß dabei und da passt es vielleicht auch, aber es ist normalerweise sind im Katastrophenfilm ja alle verzweifelt. Mhm. Und in dem Film haben alle Spaß an der Katastrophe. Das ist vielleicht.
Ja, fast alle.
Oder fast alle, ja. Aber aber das macht vielleicht so einen Unterschied aus. Aber ansonsten, der Baukasten ist ansonsten genau der gleiche.
Ja, aber ich kann den Emmerich vielleicht nicht ganz unterschreiben, weil ich Emmerich einfach ein bisschen anders einsortiere, aber ich unterschreibe voll das, was du dann über die Spielberg-Richtung gesagt hast, weil ich dachte direkt schon in der Einstiegsszene auch sofort an Spielberg und ich finde, dass Spielbergs Einfluss mit Amblin Entertainment, dass der durch den ganzen Film, durch die Formelhaftigkeit des Films super rauszuspüren ist, ne, wie das schon anfängt mit dieser Familie und dem Hund und dem Kind und dieser Luke und auch die Musik und wie das inszeniert ist, also da ist der Spielberg, hat da voll seine Hände drin, oder Basti?
Also der hat tatsächlich nur bei dieser Szene am Anfang gesagt, nee, der Vater muss sterben. Hm. Das ist das Einzige, wo er Einfluss drauf hatte, um sozusagen der Figur von Helen Hunt ein bisschen mehr Charaktertiefe zu geben und vor allen Dingen auch eine Ausgangssituation, warum sie eben halt so dahinterher ist. Mhm. Und ansonsten hat er keinen Einfluss. Und der hat, glaube ich, nach dem Dreh, nachdem der Film im Kino gelaufen ist, ist Jan de Bont ihm das erste Mal seit der Vorproduktion über den Weg gelaufen und Spielberg hat ihm zugerufen, hey, danke für Twister, hat mir ziemlich viele Millionen beschert. Und das möchte ich gerne glauben. Ich würde fast eher sagen, ich spüre hier eher den harten Griff von Kathleen Kennedy, würde ich sagen. Die ist ja dafür bekannt, halt einfach nur wirklich so in dieses Formelhafte abzurücken, weil da ist man in sicherem Fahrwasser. Innerhalb dieses Griffs würde ich sagen, funktioniert es trotzdem recht gut, muss man sagen. Also die Geschichte an sich, die funktioniert ja. Das ist ja wirklich so ineinander übergehendes Zahnräder. Da greift alles wirklich ineinander. Das ist schon gut. Also und auch als Katastrophenfilm kann man sagen, ist das so mit einer der besseren Katastrophenfilme schon irgendwie. Mhm. Zumindest wenn es um den Katastrophenfilm-Aspekt geht.
Ist ja auch wahrscheinlich einer der bekanntesten Vertreter, wenn nicht sogar vielleicht, nein, ich weiß nicht, ob der bekannteste Vertreter, aber schon in der obersten Riege mit dabei. Wird da immer direkt am Anfang mitgenannt. Ich musste den mit reinbringen, weil ich zum einen den 90er-Jahre-Käse halt sehr gern mag, aber weil ich hier auch finde, dass der so eine ansteckende Begeisterung mit drin hat. Und ich fand das, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich das super faszinierend, wie der diese Art von Mensch beleuchtet und konnte gar nicht greifen, wie diese Art von Mensch, diese Sturmjäger wirklich funktionieren. Ich habe jetzt im Zuge dieses Filmschauens und der Vorbereitung auf diesen Podcast deshalb extra auch mal in, ich glaube, drei Dokumentationen reingeguckt, die sich halt wirklich mit echten Sturmjägern auseinandersetzen, ne? Wie die so ticken, wie die so sind, weil ich dachte immer, dieser Film überzeichnet das, ganz brutal. Und dann habe ich diese Dokumentationen gesehen und sehe nur, nee, der Film überzeichnet das überhaupt gar nicht. Der zeigt genau das, weil, also, das ist ja Wahnsinn, wie diese Jungs und Mädels da unterwegs sind und mit welcher Begeisterung die sich wirklich vor diese Stürme stürzen. Und das, ich habe da auch in dieser einen Dokumentation auch genauso ein Kopf-an-Kopf-Wettrennen gesehen zwischen zwei unterschiedlichen Lagern, die auch wirklich dann ihre Fahrzeuge panzern und wirklich gucken, dass sie immer als Ersten da sind und an den Sturmstellen sind und sich gegenseitig auch so ein bisschen bashen und übereinander lustig machen. Exakt genau, wie das hier in diesem Film auch stattfindet. Da war ich sehr fasziniert, dass das wirklich auf so viel Realität fußt und basiert. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht so eingeschätzt. Fred, hattest du das so eingeschätzt, als du den gesehen hast?
Das, ich hätte auch gedacht, dass das übertrieben ist. Dass die Leute das machen, zwar Spaß dran haben, aber trotzdem nicht so nicht so krass euphorisch sind.
Mhm. Ich auch wirklich beeindruckt. Habt ihr euch die Dokumentation auf, ihr habt die Blu-ray gar nicht beide da, ne? Habt ihr euch eine Dokumentation zu diesem Film auch angeguckt? Ja, ne?
Ja. Mhm. Ja.
Da sagt er auch so ein bisschen, wie dieser Film angegangen wurde, wo die Grundidee herkommt und wie sie das Ganze so ein bisschen aufgebaut haben und dass sie sich da wirklich auch versuchen, jetzt nicht auf der wissenschaftlichen Seite auf diese Dinge zu stützen, sondern wirklich auch auf diese Art von Leuten einzugehen. Hab die Doku jetzt aber auch erst vor kurzem gesehen, vor ein paar Tagen gesehen. Das war vorher eine Info, die ich so nicht hatte, als ich diesen Film gesehen habe. Und fand das spannend, dass die für mich das ganz gut einfangen konnten, diese Begeisterung und diese Faszination und dieses ja schon manische Hinterherjagen und auch das auch in diesen Realdokumentationen kamen auch Sonden zum Einsatz. Die sahen anders aus als hier diese Dorothy-Sonde, die hier eingesetzt wird. Ne? Die Sonden, die in den Dokus vorkamen, das waren eher so, keine Ahnung, so ein bisschen anders geformte Frisbee-Scheiben, die da verteilt wurden, sowas in der Art. Aber im Endeffekt trotzdem genau das gleiche Schema, genau so eine Art Herangehensweise, wo auch in dieser Doku gesagt wurde, wir machen das nicht, um hier Touristen zu sein, Tornado-Touristen, sondern wir wollen hier wirklich was erreichen, wir wollen hier wirklich Messdaten, das ist das, wonach wir hier jagen und was unsere Bestimmung ist. Und das ist was, als ich dann diese Dokus gesehen habe, habe ich die Verbindung zu diesem Film auch nochmal mehr bekommen. Das fand ich ganz interessant. Basti, konntest du eine Verbindung zu diesen Wissenschaftlern aufbauen und zu diesem, was sie antreibt, aufbauen? Konntest du diese Faszination spüren?
Also ich habe jetzt danach auch ein bisschen mich reingeschaut und vor allem die aktuelle Stormchaser-Szene, die ich ziemlich interessant finde auch. Da hatte ich euch sogar ein Video zugeschickt, das vor ein paar Tagen aufgenommen. Das können wir auch mal in die Shownotes reinhauen. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass Leute mit der aktuellen Technik, mit Drohnen, diesen Sturm halt hinterherjagen und versuchen, so gut wie möglich das Footage zu bekommen, um da sozusagen sich auch noch ein bisschen was ableiten können, was die Richtung angeht, wie entstehen die, wann setzen die auf und all so eine Sachen. Und das ist wirklich echt stunning Bilder. Also das ist wirklich krass, wie riesig diese Teile werden können, wie die vom Land über Wasser mühelos sich fortbewegen können in wahnsinnigen Geschwindigkeiten. Und da gibt's jemanden, der da ganz, ganz besonders hinterher ist. Der Name Reed Timmer. Ich weiß nicht, habt ihr mal was von dem Namen gehört, von Reed Timmer?
Nee.
Der ist Baujahr 83 und der ist seit Anfang der 90er ist der voll drinne in diesem ganzen Stormchaser-Game und hat ganz viel gemacht und hat auch eine Serie gehabt. Das war, glaube ich, sogar Stormhunters oder so hieß die. Die lief recht lange. Und die ist eingestellt und der macht das jetzt alles über einen YouTube-Kanal und wenn man sich die ganzen Abonnenten anschaut, wie viele Leute da auch einschalten, die Videos sehen, also der ist schon sehr bekannt. Und da habe ich so einen kleinen Einblick gewinnen können schon mal und habe natürlich halt auch die ein oder andere alte Doku noch im Hinterkopf von früher, weil ich das natürlich als Teenie natürlich wahnsinnig spannend fand. Tornados, diese Urgewalt, das macht ja was mit einem. Das ist ja wirklich super spannend. Und da wir hier in so einer Region sind, in Deutschland, wo das eher unwahrscheinlich ist, dass man sowas sieht, ist es natürlich umso spannender. Und für mich war das damals auch schon so wie, na, sind die wirklich alle so drauf und sind die wirklich so hinterher? Ja, sind sie tatsächlich gewesen. Die sind da wirklich wie die Verrückten mit ihren Trucks da überall rumgefahren in diesen Tornado-Alleys und haben das von vorne bis hinten abgegrast und gefilmt. Und ich glaube, das bringt der Film rüber. Wenn man sich damit aber nicht auseinandergesetzt hat, kann das ganz schön aufgesetzt wirken, muss man mal so sagen.
Ist so, ne? Ja, ich dachte das auch ganz am Anfang. Hatte ich denn das Dreiergespann auch mit reinnehmen können?
Ob mich das Dreiergespann mit hat reinnehmen können?
Ja, hatte ich das in den Film mit reinziehen können?
Gar nicht.
Warum nicht?
Nein, hat's nicht. Ist so ein bisschen der Kernpunkt meiner Kritik an diesem Film, dieses furchtbare Drehbuch und dieses. Mein Vater war damals mit mir im Kino und nach ungefähr 5 bis 6 Minuten dieser Film lief, hat er in einem sehr sarkastischen, beiläufigen Ton erwähnt, wir wissen alle, wie diese Liebesgeschichte ausgeht, gesagt. Und hat so ein bisschen das Gesicht gezogen und als wir raus sind, hat er gesagt, ja, der Film war ganz schön laut, die Geschichte reden wir nicht drüber, irgendwie nett und unterhaltsam, aber das möchte ich nicht nochmal sehen.
Wow, okay, ging's dir auch so damit?
Nee, ich habe ja, ich fand ja die Stürme ja geil. Ich fand das ja damals richtig toll. Und ich habe mir auch damals von meinem Sommergeld, das weiß ich noch, habe ich mir damals die Videokassette gekauft. Das weiß ich noch. Da war ich mit meinem Großeltern unterwegs, habe Sommergeld bekommen für die Sommerferien. Und von diesem Sommergeld habe ich gleich die Hälfte genommen, um eine überteuerte Twister-Videokassette zu kaufen.
Um damit dann auch die Sommerferien zu verbringen. Also hast du es sinnvoll eingesetzt.
Nein, da war ich ja bei meinen Großeltern im Garten und die hatten keinen Videorekorder. Das heißt, also ich musste ja warten, bis ich dann wieder zurück bin von Großeltern und das dann zu Hause dann gucken konnte.
Die längsten Sommerferien deines Lebens.
Ja, genau. Ich glaube sogar, ich hatte mir sogar auch noch Eraser und Twister, die beiden Videokassetten gekauft.
Wow,
das war's.
Eraser, warte mal, ab 12 oder ab 16?
Der war ab 16.
Ab 16 sogar, Heidenai. Ja, der hier ist ab 12, von daher, ja. Ja, schön. Nicht so schön, dass dich das Dreiergespann nicht mit reinnehmen konnte, aber ich finde den Kommentar wirklich großartig, weil der trifft schon ganz gut. Man weiß halt, wie es ausgehen wird, was das angeht. Absolut. Aber ist das was Gutes oder was Schlechtes, wenn man heute auf diese Filme guckt? Also ich meine, damals war das eher was Schlechtes, weil man das ständig gesehen hat. Aber wenn ich da heute drauf gucke, empfinde ich das persönlich gar nicht mal so schlecht. Du?
Eine cheesy Story ist eine cheesy Story. Und entweder die Schauspieler können mir das rüberbringen oder sie können es eben halt nicht rüberbringen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Bill Paxton und Helen Hunt in diesem Film furchtbar. Ich finde die wirklich furchtbar. Ich sehe die alle beide wahnsinnig gerne, aber die Rollen, die da spielen sollen, die nehme ich denen halt einfach nicht ab. Also, was heißt, das stimmt nicht. Ich nehme die denen schon ab, aber ich finde die furchtbar einfach nur. Und die einzige, die hier wirklich irgendwie vernünftig ist von ihrer Rolle her, das ist ja die Jamie Gertz. Das heißt, sie ist verständnisvoll, sie hat einen guten Überblick, sie hat ein Feingespür, sie ist auch sehr emotional, kann aber trotzdem tough sein, begibt sich in eine Situation, wo sich kein normaler Mensch halt reinbewegen würde. Und sie wird eigentlich gefühlt von ihrem Noch-Partner und der Ex-Frau oder noch immer Frau eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen so behandelt, so wie, na, die Blöde, die hat doch keine Ahnung. Ja, die wenigsten Menschen auf diesem Planeten sind halt einfach geisteskranke Sturmjäger und setzen nicht einfach mal so wegen jedem Wind ihr Leben aufs Spiel. Und ich finde, die hat das, also wirklich, die Rolle ist so bescheuert geschrieben und die hat das aber so würdevoll rübergebracht und die tat mir teilweise richtig, richtig leid und mir tat auch die Schauspielerin leid, weil ich richtig gesehen habe, die macht das echt, echt, echt gut und würdevoll und ich fand das doof, dass die dann auch noch für eine Goldene Himbeere nominiert wurde. Ich dachte so, nein, Mann, dieses Drehbuch hätte für die Goldene Himbeere nominiert werden sollen, aber nicht ihre Leistung, weil sie holt da ja noch was raus. Also ich nehme ihr das tatsächlich ab, dass sie da getroffen ist und die Art und Weise, wie sie dann aus diesem Film rausgeschrieben wird, das war dann so dieser Gipfel der Unverfrorenheit, wo ich dachte so wie, Alter, du beschissenes, blödes Drehbuch. Also ich habe mich dann richtig geärgert, dass so, man kann ja effektiv schreiben, das kannst du machen, schreib halt die Figuren raus, lasse umkommen oder sonst irgendwas, haben wir alles schon gesehen, aber dass der Film wirklich einfach den Stinkfinger zeigt, sagt so, ja, das ist mir aber jetzt egal, die muss jetzt hier aber gehen, die zwei müssen wieder zusammenkommen. Ja gut, okay, da haben wir gedacht, ja, Geschichte gleich anders, das ist eine so blöde Dramaturgie. Also das gibt's gar nicht. Und ich bleib gleich dabei. Was ist mit Gary Elvis? Ja, der fährt mit seinem schwarzen Auto an den vorbei und Bill Paxton sagt so, ja, das sind die anderen Wissenschaftler, das sind die Bösen. Den geht's nämlich nur ums Geld. Und das war's. Das war's. Mehr ist es nicht. Das sind die Bösen, weil es denen ums Geld geht. Ist das so? Ja? Alter, nee. Also da habe ich wirklich gedacht, so, Film, wenn du dich wenigstens nicht ernst nehmen würdest, aber der Film nimmt sich ernst. Und da bin ich halt einfach raus. Wenn er wenigstens wirklich so ein bisschen so, ja, ein bisschen satirisch sagt so, Alter, das müsst ihr aber jetzt nicht alles so ernst nehmen. Nein, der Film nimmt sich verdammt doch mehr ernst. Und da habe ich halt einfach eine riesengroße Schere zwischen eben halt dem, was da gesagt und getan wird und dem, was, es tut mir leid, Leute. Nee, das macht mich alle. Macht mich fertig.
Ich musste jetzt gerade die gesamte Zeit im Endeffekt durchlachen, weil ich finde das super spannend, dass du es so siehst, weil ich sehe fast alles exakt andersrum. Das Erste, was in meinen Notizen steht, ist erstmal Melissa nervt und damit meine ich wirklich alles an ihr. Das hat mich so dermaßen abgenervt und das habe ich beim Rest überhaupt gar nicht. Das habe ich nur bei ihr. Die nervt mich wie die Sau und das finde ich sowohl schauspielerisch als auch von dem, wie es geschrieben ist. Ich finde die total anstrengend.
Hast du es Deutsch oder Englisch gesehen?
Beides,
okay. Weil ich finde nämlich tatsächlich, im Deutschen kommt es super schlecht weg und im Englischen funktioniert es tatsächlich.
Ja, die deutsche Version ist eh nochmal so ein Schnack für sich, denke ich. Die macht sowieso das Ganze käsige Zeug alles nochmal dreimal käsiger irgendwie.
Korrekt.
Das ist so. Aber also ich kann das nicht ganz unterschreiben, mit dem der Film nimmt sich so ernst. Ich weiß, was du da meinst, aber ich habe das nicht so empfunden. Alleine durch diese ganze Masse von irgendwie angelegten Comic-Relief-Charakteren und dem, wie die so agieren und auch wie die Mucke eingesetzt wird, diese diegetische Musik eingesetzt wird. Ich sehe da nicht, dass dieser Film sich wahnsinnig ernst nimmt. Ich glaube, der will einfach unterhalten und das ist auch schon alles. Deshalb konnte ich da nicht die ganze Zeit drüber schmunzeln und lachen, was die beiden Hauptcharaktere da tun und das ganze Formelhafte auch wirklich mit sehr viel Augenzwinkern nehmen, weil das, es ist halt ein bisschen so, als hätte der Praktikant von Spielberg diesen Film gedreht und mit dem Augenzwinkern gesagt, hey, hier, das war ein Drehbuch, das sollte eigentlich Spielberg machen, jetzt mache ich das hier. Und also so verstehe ich das Ganze auch, weil es irgendwie auf Spielberg-Art gemacht ist, aber eben dann doch wieder nicht Spielberg ist und da eine ganze Menge an Blödsinn drin ist und eine ganze Menge eben an Kitsch auch reingeschmissen ist, der so offensiv auf die Linse drauf geschmiert wird, dass man da auch gar nicht drum rum gucken kann. Und ich finde also, diese Melissa-Figur ist ein Paradebeispiel dafür, wie man halt eine nervige Figur da reinschreiben kann, die auch einfach nerven soll. Die nervt ja ganz offensiv. Auch diese Art Humor, die bei ihr da reingeschmissen ist, das ist so auf die 12. Also,
was für ein Humor.
Die Humorebene, wenn sie da hinten sitzt und ihre Sextherapiegespräche führt, so zum Beispiel. Das soll doch wohl ganz offensiver Humor sein.
Also ja, also das ist ein ganz klasser Kontrast halt natürlich. Du hast eine spannende Szene und dann kommt dieser Anruf und das reizt die halt ein paar Mal aus. Das ist ein Gag, der halt auch beim ersten Mal nicht bei mir funktioniert hat. Aber sie ist ja ein klassischer Fish-Out-of-Water-Charakter, der nur reingeschrieben ist, um diese gottverdammte, nicht vorhandene Story weiter voranzuführen, um dann eben halt ganz elendig wieder rausgeschrieben zu werden. Und das, weil du es ja gesagt hast, der Film nimmt sich nicht sehr ernst. Ich finde ja schon, dass er sich ernst nimmt. Und es gibt keine einzige Figur, die so ein bisschen so, ich sagte mal, das Jeff Goldblum Prinzip verfolgt, so ein bisschen auf einer Metaebene das Gesehene halt einfach mal ganz kurz auch einordnen und sagt, wie blöd das eigentlich ist oder sonst irgendwas. Damit kannst du ja als Film ja ganz klar machen, so wie, wie gesagt, Jeff Goldblum macht ja sowas ja ganz gerne in Filmen oder eben halt andere Vergleichbare. Oder selbst ein Philip Seymour Hoffman hätte man das machen lassen können. Aber nein, der wird eben halt komplett auf 11 gedreht. Ich persönlich sehe das halt nicht, dass der Film sich da nicht ernst nimmt.
Fred, bist du auch der Ansicht, dass das eine nicht vorhandene Story ist?
Also die Ansicht teile ich durchaus. Also da gehe ich mit Basti konform, die also nicht vorhanden ist. Also ist eine sehr mit der Lupe zu suchende Story. Es ist halt wirklich
so?
Bloß, ja, finde ich schon. Es gibt ja dieses Liebesdreieck und ja, und dann gut und böse, was alles aber so minimalistisch ist und wo nichts weiter verfolgt wird, außer eben einen Grund zu haben, noch mehr Action zu zeigen.
Finde ich total faszinierend, weil es ist doch eigentlich gar nicht der Fokus des Films. Der Fokus des Films liegt doch, das sind für mich zwei so kleine Randstories, ne? So, dass die Liebesstory ist so ein bisschen, um das Ganze familientauglich zu machen und so. Und dieses Konkurrenzding, finde ich, soll das Ganze halt einfach ein bisschen spannender machen. Aber die Kernstory ist doch wirklich, dass die da jagen wollen, um eben einfach diese Daten zu sammeln für die Zukunft, um wirklich diese Stürme messbarer zu machen und, und dafür sorgen zu können, dass das Ganze sicherer wird. Also der Kern ist ja echt, wie bringen wir diese Sonde an den Sturm und diese Messdaten zusammen? So, das ist doch
genau,
der Kern,
das ist
oder?
Ja, das ist ja, aber das genau, aber das ist ja nicht viel Story und dann kommt halt noch ein bisschen Liebesdreieck dazu. Und ich finde das jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm, sondern das Schlimmere ist eher das Plakative oder das ist eben auch so Liebesdreieck ist ja, das hätte ja auch gut funktionieren können, aber in dem Fall ist es halt funktioniert's halt nicht. Nur, dass ich's witzigerweise, wie du, Udo, dass mich die Melissa nervt. Und ich dachte, oh Gott, spielt die schlecht und oh Gott, ist die Rolle scheiße. Und bei, genau andersrum, bei Helen Hunt und Bill Paxton denke ich, ist das schlecht, aber irgendwie finde ich euch sympathisch und gucke euch dabei zu, obwohl ich es überhaupt nicht ernst nehmen kann. Sondern genau, also weil man so richtig sieht, das soll jetzt genau das und das darstellen. Ich kann mich da jetzt nicht reinfühlen, aber wenn Helen Hunt da so ihr Lächeln da reinsetzt oder Bill Paxton da total oder die beide total fanatisch dem Sturm nachjagen, ist das ja, als ich dann in dem Wohlfühl in der Wohlfühlatmosphäre drin war, in diesem ja, ich reiß da mit euch mit, war das okay, aber trotzdem schlecht, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich habe es einfach die Story absolut nicht genießen können, sondern die Atmosphäre mitnehmen können. und gedacht, okay, ich genieße die Action und die hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Aber ja, also da ist halt, also die es ist halt keine Story, die das so richtig, es ist wirklich nur das so der Rahmen, damit man dieser Action irgendwie Lust hat, der Action zu folgen. Für anderthalb Stunden lang. Und dann die letzten.
Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht bin ich da auch einfach bei manchen Action dann recht einfach gestrickt. Das hat bei mir bei so einem Mad Max Fury Road passt ja auch die Storyline ja. Auf einen halben Bierdeckel und das reicht für mich trotzdem, um gutes Action-Vehikel halt zu geben, vollkommen aus, ne?
Und genau, das geht mir hier. Ich sag auch nicht, dass das schlimm ist.
Ja, ne?
Also ich finde, also das ist zu wenig Story. Also es ist nicht das Problem, dass es zu wenig Story ist, sondern dass das Wenige nicht glaubhaft ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, also, was du meinst.
Dass ich da denke, so, dass, ach so, ja, alles klar, das soll jetzt das und das rübergebracht werden, dass ich das einfach spüre, anstatt in dieses bisschen Story mich reinfühlen zu können, ist es halt so on the nose, dass ich sofort auf der Metaebene bin, denke, ah, klar, ihr wollt hier zusammenkommen, dies und jenes soll das werden, und dadurch fühlt sich's halt schlecht an, weil es so, ja, schlecht rübergebracht wird. Ich brauche nicht mehr Story.
Das, was der Film quasi nicht geschafft hat, ist, dich emotional mit reinzunehmen, sondern du guckst die ganze Zeit dahinter und siehst, oh, okay, da steht diese Formel, oh, okay, da steht jene Formel, das meinst du, ne?
Also nicht bei emotional, nicht bei diesem Liebesdreieck. Das holt ihr raus. Oder auch diese, keine Ahnung, wo die zum Beispiel am Tisch sitzen da, diese bei der Tante, diese Szene, wo eben genau klar ist, dass jetzt hier ein paar Sachen klargestellt werden sollen und das total gestelzt rüberkommt zum Beispiel und sich überhaupt nicht, auch seine Gags und er ist ja, warum nennen wir ihn den Extremen oder sowas? aber den Extremen habe ich getötet, den gibt's nicht mehr. Das kommt so reingeschrieben, also so richtig, das fühlt sich halt nicht rein, während die ganze Action, also es fühlt sich richtig wie an dieser Kit, den man sieht, dass er was, man sieht richtig die Fugen, wo die Action zusammengeklebt werden soll, anstatt dass das halt so ineinander fließt oder irgendwie sich organisch ergibt. Ich brauche nicht mehr Story, also ich komme mit ganz wenig Story ganz gut klar. Es fühlt sich nur halt komisch an.
Ich verstehe völlig, was du meinst. Ich glaube, das ist auch das, was ich versucht habe, mit diesem Begriff 90s Cheese so ein bisschen auszudrücken. Das ist halt, ich sehe die Formeln alle, ne? Und die sind so plakativ und so eindeutig. Und ich meine, okay, das ist jetzt auch in dieser Ära der 90er, ist das so richtig typisch. Und die Filme, gefühlt im Kino, die großen Blockbuster, die waren auf einer gefühlten Seite fast alle so. Das war total faszinierend. Ja. Eine faszinierende Zeit, weil egal in welchen Film du reingegangen bist, hast du irgendwie immer die gleichen Mechanismen gespürt und immer wieder die gleichen Punkte, die gedrückt werden sollten, und alles war irgendwie familientauglich und teilweise auch glatt gebügelt und so. Ich glaube, ich kann das noch heute aus einer Position, wenn ich sowas jetzt gucke, teilweise total genießen, weil ich das mag. Es gibt damals auch Filme, das mochte ich damals an manchen Stellen auch schon, aber nicht so sehr, wie ich das heute manchmal genieße, wenn ich dann auf Filme extra aus dieser Ära zurückgreife. So sehe ich das und finde das trotzdem irgendwie ganz schön, weil das eben diese Knöpfe drückt, die heute die Filme nicht mehr unbedingt drücken und die halt auch wirklich in dieser Ära auf diese ganz spezielle Weise so gedrückt werden, was das auch wieder macht wie eine Zeitkapsel aus den Mid-90ern, ne? Und das ist halt die Frage, ob man es mag oder nicht mag. Und ich würde einfach mal in den Raum stellen, Basti, du magst das nicht so gerne, oder?
Was genau meine ich? Mag ich nicht so gerne.
Diese 90er-Knöpfe, diese Mid-90er-Formelhaftigkeit, diese wirklich typischen Standardmechanismen, die da ganz oft eingesetzt wurden, das meine ich.
Ja, also das Ding ist halt, du hast sozusagen ein cooles Source-Material. Also ich finde ja die Idee tatsächlich mit diesen Storm-Chasers ist richtig toll. Und dass dann da einfach sozusagen verschiedene etablierte Drehbuchkonzepte einfach drüber gestülpt werden. Das heißt also, wir haben jetzt ja sozusagen eine Love-Triangle-Geschichte, die da jetzt sozusagen drüber gestülpt wird, um eben halt Zielgruppenerweiterung betreiben zu können. Das heißt, wir möchten anteilig mehr Frauen mit ins Kino bringen können. Wir möchten vielleicht auch so die jüngere Zielgruppe noch mit ranbringen können. Wir möchten so viel wie möglich Leute eben halt abholen. Und dass du da sozusagen automatisch immer so diesen Producers-View auf so eine Filme eben halt hast. Und da habe ich immer meine Schwierigkeiten, weil die 90er waren sozusagen so dieses absolute Peak an diesen Hollywood-Blockbustern. das absolute Peak fand, was Produktion angeht, also gerade Spielberg so oft zu hören, sowas alles. Und da habe ich so meine Schwierigkeiten, denn ich hätte mich sehr gefreut, hier einen Film zu sehen, wo es wirklich um diese Wissenschaftler geht, wo man deren Arbeit wirklich sehen kann, wo man die erfahrbar macht. Das wäre ja möglich gewesen. Mhm. Und da sozusagen eine Dramaturgie aufbauen können. Und ich muss hier an der Stelle einfach nur ganz kurz an Apollo 13 erinnern. Das ist ein Film, der zu größten Teilen wirklich in kleinsten, engen Räumen funktioniert mit einem krassen Cast. Und verdammt nochmal, das hat doch auch funktioniert. Und das wäre doch hier möglich gewesen. Hier hätte es doch gar keine Formel gebraucht. Und das war doch den Leuten damals auch klar, dass es doch alles Quatsch und Cheesy ist. Und die zeitgenössischen Kritiken, und nicht nur die von meinem Vater, hatten das damals auch schon gesagt. Das Ding ist durch verschiedene Hände gegangen. Leute wie Michael Crichton müssen wissen, was sie da geschrieben haben mit einer Frau zusammen. Das war denen noch klar. Es gab auch noch Ghostwriter, die hier noch zusätzlich noch mit Skriptdoktoren. Josh Whedon war ja hier mit dabei.
Josh Whedon,
genau. Die hier sozusagen, die hier noch was mit gerettet haben. Ich denke so, was gerettet? Also, man merkt eben halt, viele Leute haben hier rumgefuscht, eben halt, weil hier eine Formel übergestülpt worden ist. Und daran störe ich mich eben halt auch. Und das, weil es eben halt zu weiten Teilen eben halt um genau diese blöde Liebesgeschichte geht, ärgert mich das so. Der Film hätte viele andere Sachen machen können. Und vor allem dieser Konflikt da zum Beispiel mit diesen zwei Wissenschaftlern, den hätte man besser rausarbeiten können. Man hätte einfach auch klar machen können, hey, die arbeiten alle am gleichen Ziel, sind bloß falsch abgebogen. Da hätte man was Cooles draus machen können. Sagen wir so, die Top Gun-Formel machen können oder weiß der Fuchs was. Da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, aber das hat mich abgeholt. Das hat nichts mit diesem 90er-Cheese oder sowas zu tun. Mhm. Denn da gibt's Sachen wie bei Scream zum Beispiel, die mag ich halt sehr gerne aus den 90ern. Und da ist ganz schön viel 90er Kitsch drin. Aber eben halt, der ist eben halt metareflexiv. Der nimmt sich selber eben halt auch nicht allzu ernst. Mhm. Und das finde ich wiederum auch cool. Und ja, also grundsätzlich kann ich sagen, nein, aber bei dem Film auf jeden Fall, Udo.
Okay, dann ist das so. Kann ich auch nichts ändern. Dann drehe ich jetzt das Windrad mal um und frage direkt hinterher. Aber die Effekte sind schon eigentlich immer noch ganz geil, oder?
Ich mag den Film tatsächlich, also trotz aller Kritik. Ich habe da die meiste Zeit Spaß gehabt. Ich finde, und was ich gut finde an dem Film, ist genau das, was du sagst. Also die Optik, die Effekte. Der Film ist eigentlich auch so schnell geschnitten, dass man nach jedem Logikloch, wo man sich kurz den Kopf an die Wand schlagen möchte, wenn irgendwie, wo man es so richtig sieht, das sieht jetzt richtig gut aus, wie da so ein LKW durch ein Tornado. Aber halt. Die fahren da mit dem Auto lang, in LKW, der dreimal so schwer ist, wedelt um die rum. Die selber werden aber nicht rumgewedelt. Kann das sein? Also das sind so viele Sachen, wo man denkt so, hä? Aber es ist so rasant und sieht so gut aus, die Effekte. Und ich habe den Film total genossen und ich mag auch den 90s-Cheese da drin. Es passt. Es ist halt die Unlogik, die dann in der Liebesgeschichte am meisten nervt, aber bei den Effekten auch nervt, aber sieht einfach saugeil aus. Also ich habe das, und wenn dann, da ist dann diesen, ob der Film sich ernst nimmt, ich weiß nicht, wenn da so eine Kuh rumfliegt, ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob ich da auf Utos oder Bastis Seite bin, ob der Film sich ernst nimmt oder nicht, weil ich habe teilweise genau das Gleiche, wo man so denkt so, meint ihr das jetzt ernst? Und dann in der nächsten Sekunde denke ich, nee, die wollen bloß einfach Spaß an den Effekten haben. Also es schwankt bei mir den ganzen Film hin und her. Aber der sieht unglaublich gut aus, finde ich. Also,
Das finde ich nämlich auch. Ich konnte mir solche Szenen wie mit dem Laster tatsächlich nur dadurch erklären. Und ich glaube, das ist teilweise auch so, dass wirklich diese Twister eine ganz, ganz seltsame Funktionsweise haben, so dass wirklich ganz bestimmte Punkte aufgegriffen werden, wo die Sachen anfangen mitgeweht zu werden, aber sobald du einen halben Meter davon entfernt bist, ist das schon wieder nicht mehr der Fall. Und dass diese Wirbel eben auch nicht total klar und eindeutig sind, sondern dass das wirklich hochkomplex ist, wo so ein Sturm dann Sachen mitreißt und wo er die nicht mitreißt. Und mein Eindruck war, dass der Film auch das wirklich versucht, genau auf diese Art zu zeigen, sowas wie, hey, direkt vor uns fliegt sowas Krasses wie ein Laster und ein Baum und ne, was auch sonst noch alles, aber eben wir sind davon so knapp nur entfernt und wir fliegen eben hier noch nicht und wenn wir jetzt nicht sofort auf das Gaspedal drücken und nach hinten brettern, dann sind wir in einer Sekunde einfach verschwunden, weil der sofort seine Richtung ändern kann und uns dann packen kann und so, ne? Und ich finde, das macht der Film an mehreren Stellen, dass der einem diese Twister genauso zeigt, dass die so funktionieren, dass die dass die nicht so klar berechenbar sind, dass die nicht so eine Funktionsweise haben, die der menschliche Verstand sofort begreift, wenn er das sieht. Ja, Basti, wie haben dir die Effekte gefallen? Wie haben dir die Tornados, die Fliegeeffekte und so weiter? Wie fandst du das?
Also ich muss wirklich sagen, also für 30 Jahre altes CGI sieht es tatsächlich noch ganz gut aus. Mhm. Guckt sich auf einem guten, großen Fernseher tatsächlich auch wirklich echt gut weg. Und wenn ich jetzt mir so ein bisschen schaue, was so Kritiken immer sagen, so naja, das CGI ist schon ganz schön dürftig. Ich finde es tatsächlich echt gut für die kurze Zeit, die man sieht, weil der Rest wird ja aufgefüllt mit Practical Effects. Also vieles, was da herumfliegt, ist ja irgendwie alles Practical Effects.
Ja.
Und das finde ich, das haben sie richtig gut gemacht. Das macht diesen ganzen Film wirklich echt spürbar. Und ich sehe auch diese ganzen Bemühungen, gegen das Wetter anzukämpfen, weil wenn gerade keine Wolken aufgezogen sind, ist es halt einfach taghell und du musst die Szene trotzdem drehen, weil du da bist und du musst es halt machen. Und ich finde, der Film macht das tatsächlich ziemlich gut, das alles miteinander zu verblenden, also so handwerklich diese ganzen Dinge zu überbrücken, diese ganzen Herausforderungen zu überbrücken, macht er wirklich ganz gut. Und dann, wenn du dann irgendwann liest, also ich habe erst danach gelesen, dass die so ein Boeing 747 Motor da einfach im Triebwerk hatten dort, um diese Wind zu erzeugen, das macht schon Sinn. Man sieht das dann eben halt auch und da stellt sich mir auch die Frage, die SchauspielerInnen müssen ja dort wirklich echt zu großen Teilen ja auch einigen Gefahren ausgesetzt gewesen sein. Helen Hunt hat sich ja beim Dreher zum Beispiel auch verletzt. Und all so eine Sachen, also das ist ja passiert und das macht der Film irgendwie spürbar, da bringt das halt rüber. Da finde ich ihn sehr authentisch und vor allen Dingen auch sehr gut. Also die Effekte sind an der Stelle tatsächlich wirklich gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Gags, die dann mit einbauen, mit der Kuh und sowas halt, das ist sowas wie, ja, das funktioniert halt. Ah, Kuh, ah, noch eine Kuh, ich glaube, das war dieselbe. Ja, funktioniert halt. Das ist so, ja, also da hat der Film ganz viel und die Effekte funktionieren vor allem wegen dem guten Sounddesign. Das hat mir vorhin schon gesagt, da muss ich wirklich sagen, also rein Sounddesign-mäßig, da steckt nämlich auch ganz viel Horror drin, finde ich.
Ja.
Also der Film hatte diese Horrorkomponente und die steht nur durch dieses Sounddesign. Und da muss ich sagen, das ist so die Habenseite des Films, die Effektarbeit und das Sounddesign. Ich hatte noch nachgelesen, hatte das auch gesehen, gelesen, dass die den Tornado-Sound mit einem Dromedar Ton, also Ruf von dem Dromedar gemacht haben und den sozusagen langsam abgespielt haben.
Ja, ja. Das habe ich ja auch gelesen. Total abstrus, aber hey, die Soundleute, das ist eh so eine eigene Spezies für sich. Ich finde das so geil, aus was für Sounds die dann manchmal was machen, ne? Hätte ich im Leben nicht erkannt, weil das Ding klingt einfach fantastisch. Irgendwie, die Tornados klingen fantastisch, der ganze Film klingt fantastisch. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass dieser Film bekannt dafür war, in den großen Kinos auch gerne mal die Surround-Anlagen an die Grenzen oder darüber hinaus zu führen, sodass mal der ein oder andere Lautsprecher halt durchgerumst ist. Und das kann ich mir total gut vorstellen, weil also der ballert und wummert in einer Intensität, das kriegt man so selten mit. Das ist ja, ne, du hast es schon gesagt, irgendwie der heimliche Star des Films, das ist tatsächlich so. Das ist Wahnsinn. Das macht einem so spürbar, wie diese Gefahr auf einen zurollt, auf die Protagonisten hier zurollt und das eben kombiniert mit den teilweise wirklich wahnsinnig schönen praktischen Effekten. Ich fand zum Beispiel auch dieser Eishagel und sowas, ne, wie der da auf die runterprasselt. Das fand ich wirklich toll gemacht. Das kann man richtig spüren und ich krieg dann die Gefahr auch richtig, richtig fühlbar. Und ich merke auch, dass die Schauspieler da mit echten Dingen auch teilweise agieren konnten. Das ist sehr beeindruckend. Das ist ein Actionfeuerwerk und auch was dann die Dynamik angeht, ist das wirklich richtig schön gemacht. Ich muss da auch sagen, ich schreibe das zum Teil auch der Kameraarbeit zu, die ich an manchen Stellen auch sehr gelungen finde, was eben diesen Action-Aspekt angeht. Ne? Ja, mag ich. Fred, wie fandst du das Sounddesign?
So gut, dass es alles gut zusammengepasst hat. Ich habe nicht direkt drauf geachtet. Ich kann mich an manchmal diesen Grusel-Sound erinnern. Da ist mir richtig, dass ich so ein tiefes Brummen, was da so reinkam, wo ich dachte, ui, das passt gar nicht so richtig zum Rest dazu. Jetzt bin ich auf einmal eher im Horrorfilm, wie du vorher schon sagtest. Ansonsten, ja, es reißt einfach mit. Ich habe es nicht auf bewusster Ebene wahrgenommen, sondern einfach nur, ich hatte die Anlage auch schön laut und habe es einfach genossen, dass der Film da mit reinzieht auf der Tonebene.
Konntest du denn diesmal ganz ausnahmsweise auch auf die musikalische Ebene ein bisschen mehr achten oder ist dir das da auch eher so, war das für dich eher seitenarm?
Ich sag mal leider ja. Geil. Was ich ganz schlimm fand, und dadurch ist es mir auch gleich aufgefallen, ist, oder was ich an dem Film auch schwierig finde, ist, es stirbt in dem Film ja keiner außer ganz am Anfang.
Ja, zumindest onscreen meinst du, ne?
Ja, und
weil offscreen schon.
Ja, man sieht keine Tote oder man fühlt mit keinem richtig mit, der stirbt außer am Anfang, wo der Vater durch die weggeweht wird. Und dieser Anfang.
Ja, und Cary Elwes.
Den habe ich.
Und sein Team.
Ja, stimmt.
Ja,
stimmt.
Die fliegen halt auch
die Bösen, ne? Die Bösen sterben mal so nebenbei am Ende irgendwie so ein bisschen. Mhm. Genau. Also aber dann ganz am Schluss, also man hat ja den ganzen Film keine richtig, also man spürt die Gefahr, also es wird keiner mal so als Exempel hingerichtet, damit man so ein bisschen noch mehr mitleidet. Ist ja so ein richtiger schöner Familienfilm. Ich habe mir auch aufgeschrieben, der hat ja eine PG-13 Wertung gekriegt, wegen intensiver Darstellung von sehr schlechtem Wetter.
Geil.
Schön. In Amerika. Und am Anfang aber ist der Film wahnsinnig düster. Ich mag den an, also was du vorhin noch erzählt hast, der so richtig typisch Steven Spielberg-mäßig inszeniert ist, diese, wie das erste Mal der Tornado dargestellt wird, wirkt so richtig dramatisch düster. Und nachdem der Vater da rausgeflogen ist, Schnitt, und ich habe so eine Wohlfühl-Indiana-Jones-Aufbruchmusik, die da reinkommt, und der ganze Film schwenkt in seinem Ton um zu einem lustigen Familienfilm, und damit kam ich nicht klar. Habt ihr das so ein bisschen im Kopf? Da kam so eine ganz fröhliche, ja, so da, also nicht genau das, aber so eine Aufbruchsmusik, und der Anfang bereitet da nicht drauf vor, der bereitet auf einen düsteren Film vor und ist natürlich logisch, die Logik ist klar, man soll Helen Hunt nachvollziehen können, warum die das macht, diesen Rache oder was, die Motivation. Ja, aber da ist mir die Musik so richtig sauer aufgestoßen. Ich glaube, das kam noch ein, zwei Mal im Film immer so, wenn das Team so in Aufbruchsstimmung ist und so einen Sturm hinterherjagt, oder da fand ich die Musik furchtbar. Den Score. Wenn da natürlich Led Zeppelin reinkommt und sowas, dann bin ich wieder glücklich. Dann versöhnt mich das.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Da muss man dann so ein bisschen hier klar unterscheiden zwischen dem Score. Der hat mich tatsächlich immer einfach in dieses Spielberg-Ding mit reingenommen.
Ja, und der war manchmal war der auch ganz okay drunter. Also so, da hat die Stimmung manchmal auch ganz gut untermalt. Aber dieses penetrant fröhliche und so Abenteuerfilmartig hat in den also es hat irgendwie nicht so ganz reingepasst, fand ich. Da hätte ich gerne ernstere Musik gehabt, die irgendwie die Aufbruchstimmung macht.
Das verstehe ich, aber ich glaube, die gesamte Tonebene ist auch wieder, nein, nicht die gesamte Tonebene, die Geräusche jetzt mal außen vor gelassen, aber die Musikebene ist für mich wieder eigentlich ein Beweis dafür, oder zumindest ein sehr klares Indiz dafür, dass die in diesem Film gar nicht so viel ernst meinen. Denn was die auch mit diesen ganzen diegetisch eingespielten Songs hier machen, mit Led Zeppelin und mit Eric Clapton und mit all diesen Geschichten, und wie das eingesetzt ist, wie das Team damit umgeht und also wie auch plakativ diese Songs eingesetzt werden, ist für mich eigentlich wieder so ein riesengroßer Zeig in Richtung, nee, das ist hier nicht ernst. Basti, wie hast du das sortiert, was diese Songs angeht, die da reingespielt werden, die ja auch die Stimmung irgendwie immer mit transportieren sollen und so? Hattest du da immer noch den Eindruck, die meinen das hier ernst, was sie tun, bei dem mit diesen Songs?
Ich glaube, die wollen einfach wirklich diesen verrückten Figuren gerecht werden, und die hatten wahrscheinlich auch Vorlagen und Vorbilder, und die haben das nachgebaut. Weil das Ding ist, ich nehme schon das ernst halt, also dass das die Figur machen soll. Die sind halt bloß auf 11 gedreht. Also ich glaube schon, dass sich das an was tatsächlich Echtes orientiert, und dass das nicht reingemacht worden ist, um uns hier nur zu entertainen. Das macht es natürlich auch noch, wenn die Musik da halt kommt. Ich habe hier zum Beispiel in meinen Notizen immer was aufgeschrieben. Es laufen in diesen, ich sag mal, romantischen Szenen zwischen Helen Hunt und Bill Paxton immer irgendwelche komischen Schnulzen, so Celine Dion-mäßig. Ja. Und ich stelle mir einfach immer die Frage so, was soll der Scheiß? Weil das Ding ist halt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade just in so einer Situation genau so ein Song kommt, ist ja eher unwahrscheinlich. Das passiert aber häufiger im Film. Und das macht mich einfach nur so, what the fuck? Also ich glaube euch das nicht, Film. Also das macht gerade überhaupt gar keinen Sinn. Warum läuft da jetzt nicht Metallica zwischen euch beiden? Ja, also das ist jetzt eher so eine Frage. Das heißt also, der Film macht das ja dann doch schon irgendwie absichtlich, um hier was hervorzuheben und zu unterstreichen. Und das holt mich überhaupt nicht ab. Mhm. Und der Score von Mark Mancina, der ist ja auch so, wie habe ich auch aufgeschrieben, Balls to the Wall. Der ist halt einfach, wenn man damals Bad Boys gesehen hat, da weiß man ganz genau, warum wir den genommen haben. Das heißt also, das ist genau dieses gleiche, dieses Effekt noch ein bisschen größer machen. Das alles so ein bisschen so auf 11 drehen, groß machen, aufblustern, also richtig so ein eigentlich ist das so ein kleiner, könnte das ein kleiner B-Film sein und den hat man komplett aufgeblustert mit allem, was irgendwie ging. Und da holt man sich dann eben halt so jemanden noch mit dazu. Man braucht hier keinen feingeistigen Score, der irgendwie ganz nuanciert irgendwas rauskitzelt, sondern du brauchst hier wirklich so bam, bam, bam. Und das macht halt der Score und das kann man gut finden oder eben halt auch nicht. Er passt eben halt zu dem Film. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ob es mir gefällt, ist egal, aber zum Film passt es auf jeden Fall.
Mm. Passt die Kameraarbeit denn auch zum Film, Basti? Was sagst du zur eigentlichen Arbeit mit der Kamera?
Also da finde ich dann cool, dass der Film relativ schnell sagt, wir werden hier sehr viel Handheld machen und wir werden vor allen Dingen auch sehr nah an die Gesichter rangehen. Und das während wir versuchen, viel Handheld zu machen. Selbst wenn die Kameras steady sind, bewegen sich aber die Autos aber rasend schnell. Das heißt also, man hat wahnsinnig viele Fahrtenbewegungen, Fluchten, die verlaufen ganz schnell und da muss man wirklich sagen, da passt sich der Film, die Kameraarbeit, dem Motto des Films, diesen Twistern, diesen Stürmen, passt es sich sehr gut an. Mhm. Wirkt auch sehr stürmisch, ist die ganze Zeit umkreist halt auch die ganzen Figuren, die, wenn die auf der Steadicam da einfach durch dieses Team da rumlaufen, wenn die draußen sind und alles ist so ganz wild, dann läuft die Kamera da richtig schön mit. Also das ist schon tatsächlich cool. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob der Anamorphic-Look tatsächlich das Richtige für den Film ist. Mhm. Aber ich glaube eben halt auch genau so ein Ding, große, breite Kinowand, macht das erfahrbar über die ganze Ebene, hat schon was. Also das kann man schon machen, ist tatsächlich sehr mutig, vor allem bei so einer bewegten Kamera mit anamorphen Linsen da rumzurennen. Es ist echt ganz schön hart, vor allem weil du ja nach rechts und links diese brutalen Verzeichnungen halt hast. Also das haben sie richtig gut gemacht. Und ich fand das cool, den Einsatz von Brennweiten, dass das alles in so einem mittleren bis höherem Brennweitenbereich ist. Also wenig weitwinklig, dann doch schon sehr nah an den Leuten dran. Und das fand ich tatsächlich ganz gut insgesamt. Aber definitiv vom Bild her nicht so cool wie ein Stirb langsam oder so. Also oder Hunt for Red October. Ja,
ist halt irgendwie nicht so ikonisch, ne? Aber ich fand gerade die dynamische Arbeit auch wirklich super gemacht, gerade in so kleinen Detailszenen. Du hast es schon genannt mit der Handkamera zwischen diesen Teams. Mir ist da eine Szene zum Beispiel besonders aufgefallen. Da ist gerade dieser Truck vom Himmel gestürzt, ne? Und die Melissa ist da ausgewichen mit ihrem und ist dann völlig aufgelöst und er nimmt sie in den Arm. Und dann ist da so ein Kameraschwenk rüber, wie einfach nur die Crew läuft und ein Schwenk rüber mit dem, hey, alles okay, und die Antwort nur mit dem alles okay. Und ich fand, das ist wirklich so geil gemacht, mich da reinzunehmen, wie aus meiner Ich-Perspektive, als wenn ich da vorbeirenne, wirklich nur einen kurzen Seitenblick, aber ich habe eigentlich keine Zeit und bin schon im Weiterrennen. Das wurde für mich durch diese Kamera dann ganz spürbar gemacht. Und es sind so kleine Momente, kleine Details sehen, wo ich dachte, oh ja, wow, das packt mich, das packt mich von der Action einfach und bringt da so ein Tempo rein und macht für mich auch dann die Dringlichkeit dieser Szene so fühlbar, ne? Dieses Tempo, mit dem wir müssen uns jetzt hier bewegen, wir müssen uns umeinander kümmern, wir müssen unsere Sachen einsammeln und dann auch schon wieder weiter. Dieses Atemlose, was hier zum Thema gemacht wird, ne? Dieser Zeitdruck, der dann dahinter steht, auch auf der Jagd nach diesen Stürmen und all das wird, glaube ich, mit der Kamera hier wirklich gut transportiert. Und sieht dafür dann auch immer noch schön aus, auch wenn, ja, wie kann ich das formulieren? Ich finde, man sieht an manchen Effekten oder an manchen Stellen, wo Effekte eingesetzt werden, dass das Bild was flacher wird und trotzdem sieht das Bild noch nicht miserabel aus. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist bei diesen frühen Effekten manchmal so, dass das ganze Bild so ein bisschen farbloser wird, als wenn das Ganze was runtergerechnet ist und das Farbspektrum irgendwie was eingeschraubt werden musste. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber manchmal sieht man das so an den Hauttönen und allem. Und trotzdem ist das, finde ich, so schnell gemacht, so dynamisch gemacht durch Schnitt und Kamera, dass einem das wirklich nur auffällt, wenn man auch drauf achtet und dass das so auch nicht nervt. Es gibt andere Filme, wo ich diesen selben Effekt schon gesehen habe, wo mich das richtig gestört hat, weil das auch sehr plakativ reingehalten wird. Und hier durch die dynamische Kamera geht das so ein Ticken unter, zumindest in den meisten Szenen. Basti, weißt du, welchen Effekt ich da meine? Also diesen Look?
Wenn jetzt Effekte jetzt sozusagen drüber kommen, wenn die irgendwo langlaufen oder was? Oder?
Ja, dass das Bild dann so ein bisschen anders wirkt von Farben und Tiefe. Mir ist das ganz stark aufgefallen. Ich glaube, die Szene, wo es mir immer am stärksten auffällt, ist, wo die sich zusammengekauert unter dieser Brücke da festhalten müssen, ne? Wo dieser Sturm rantobt. Das ist ganz kurz, bevor dieser Pickup in die Luft gerissen wird. Dann plötzlich merkt man, da tauchen plötzlich diese Sturmeffekte auf und da wird's dann auch sehr computermäßig, sehr CGI-mäßig und plötzlich sieht das ganze Bild flacher aus. Also die Farben im Gesicht, als wären da weniger Tonwertabstufungen. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber ich finde, da sieht man es richtig stark.
Aber das ist ja, ich meine, wenn du das heute ja auch machst zum Beispiel, du legst jetzt einfach einen Layer über dein Filmbild. Du hast ja dein fertiges Bild und dann legst du einen Layer einfach drüber. Dann hat der ja selber ja auch verschiedene Luminanzwerte, Farbsättigungswerte. Wenn ich den drüber lege, dann ist das ja zum Beispiel wie bei so einem Bleach-Bypass-Effekt halt, dann nimmst du ja automatisch wieder das von dem Originalbild ja raus. Eben halt, weil du den Effekt drüber hast. Und wir sind hier 1996. Jo. Also keine Ahnung, mit wie vielen riesen Computern die das wohl gerechnet haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass die da den Kompromiss eingegangen sind. Okay, hier ist es ein bisschen schwer, wieder die Farbe zurückzuholen, weil wir dann auch den Rest sozusagen an Farbe auch mit erhöhen würden. Mhm. Und das wollen wir gar nicht. Und haben sich da hier für einen Kompromiss dann einfach entschieden. Und heute ist das heute ist das viel einfacher.
Ja.
Das kann wahrscheinlich jeder mit einem gut ausgestatteten Computer oder was weiß ich wirklich selber machen, aber damals war das schon so ein Ding, so eine Hausnummer.
Ja, da haben die hier schon richtig ordentliche Arbeit geleistet, gerade für die Zeit und für diesen Übergang zwischen den alten Effekten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, den handgemachten Effekten und eben dieser neuen digitalen Zeit. Also ich finde die Action da wirklich manchmal sehr rasant. Fred, ist dir das auch positiv aufgefallen, was so Kameraarbeit, Schnitt und etc. angeht in diesen Action-Szenen oder hat dich das nicht ganz so gepackt?
Es hat mich gepackt, ich hätte es nicht auf die Ebene heben können, wie du es gerade so schön gemacht hast. Also zum Beispiel mit diesem Schwenk, da habe ich, klar, als du es erzählt hast, gedacht, genau das, also das sind so, deswegen funktioniert der Film oder hat bei mir auch relativ gut funktioniert, weil das einfach Spaß macht. Mhm. Weil der eben über die Action und die Effekte und die Dynamik mich trotzdem reinholt, trotz der kleinen Mankos einfach, ja. das einfach Spaß macht, da mitzufiebern.
Ja. Ja, das ist, es ist ein spannender Film. Ich bin auch sehr gespannt auf die Fortsetzung. Ich glaube, das geht gar nicht so vielen so. Ich habe das vorhin so provokant gesagt, mit die ganze Welt wartet darauf. Ich glaube, unterm Strich wartet kein Mensch auf diese Fortsetzung, außer vielleicht mir und ein, zwei weiteren ausgewählten Leuten. Aber ich habe tatsächlich Bock darauf, mehr davon zu sehen, weil ich diese Welt so spannend finde und weil ich glaube, dass sich da auch die ganze Tonalität nochmal sehr stark verändert, was jetzt diesen Nachfolger angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da auf so einen 90er-Käse gehen, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass sie da einen Ticken mehr reinschreiben, ein bisschen mehr reinbringen und trotzdem einen guten Fokus auf diese Stormchaser drauflegen können. Ich bin gespannt. Vielleicht versauen sie es auch total. Aber vielleicht kommt da auch irgendwie was ganz Gutes bei rum. Kommt auf jeden Fall im Sommer, das ganze Ding. Ich habe gar nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen auf der Liste. Basti, wie sieht's da bei dir aus?
Auf meiner Liste?
Ja.
Ich habe jetzt hier nicht mehr wirklich so viel. Das Wichtigste habe ich gesagt. ich guck gerade mal. Nee, tatsächlich. Ich habe wirklich alles angesprochen, was zu sagen ist.
Ja, danke. Fred, deine Liste?
Gerade das Wichtigste, glaube ich, habe ich gesagt. Ich habe noch so eher so kleine Sachen, wie dass ich es witzig fand, dass die Kuh auf Basis eines Zebras animiert wurde. Also nichts.
Ach ja, aus Jumanji.
Ja, aus dem Jumanji-Effekt. So, nö, eigentlich habe ich alles gesagt.
Nun gut, ihr Lieben. Dann können wir so ganz langsam mal in ein Finale einschwenken. Ich sehe, das wird heute ein bisschen gemischter ausfallen. Ich frage mich, wo wir da anfangen. Warte mal, wir machen das mal so. Fred, steig doch du mal mit einem finalen Fazit ein.
Also, mir hat der Film tatsächlich Spaß gemacht. Er hat mich nicht die ganze Zeit gepackt und vor allem am Ende war es dann da hat es dann eben nicht mehr gereicht, dass die Kritikpunkte, die wir angesprochen haben, dass es dann, ich gerade an den Storypunkten, was die Liebesgeschichte und anging und dort, wo es wie an die Tischszene so einfach so offiziell, also nicht offiziell, sondern so ganz klar war, was da bewirkt werden soll, da war ich dann eher so und auch bei den Logiklöchern war ich immer so kurz davor, so ach komm, so ein Quatsch, aber gleichzeitig hat er durch die Dynamik und die Optik einfach trotzdem Laune gemacht. Das Gefühl gehabt, die ganze Zeit keinen genialen oder guten Film zu sehen, aber einer, der eigentlich Spaß macht.
Okay,
ja, sehr schön. Ich hatte eine gute Zeit mit dem Film jetzt zum zweiten Mal bei mir tatsächlich erst.
Oh, das freut mich schon mal sehr. Basti, wie sieht's bei dir da aus mit der guten Zeit? Dein Fazit.
Ich habe wirklich sehr lange überlegt, vor allem was mich heute, aber auch schon vor vielen Jahren eigentlich so bewegt hat, Filme zu schauen und was mich dran kleben lässt. Und natürlich hat sich mein Filmgeschmack und das Sehen und Erfahren von Filmen bei mir verändert. Was mich aber jetzt, umso älter ich werde, eigentlich immer und immer am wichtigsten finde, ist, wie sich Charaktere verhalten, was das für Menschen sind, was die erleben. Kann mir das der Film erfahrbar machen? Also kann ich diesen Menschen nachfühlen und bin ich dann bereit, mit denen eine Reise halt aufzugehen? Und man muss ja mal sagen, also gerade was das Blockbuster-Kino so angeht, guck mal in Richtung Marvel zum Beispiel, gibt es dann doch einige Filme, die diese Formel mit diesen Menschen eben halt gut aufgreifen, manche eben halt auch nicht. Und einen Film nur rauszubringen, sagen, hey, wir haben hier einen Effektfilm, wir haben hier ein Thema, wir haben hier Tornados, wir kleistern ganz viele rein und machen so ein bisschen so, ich sag's jetzt vorsichtig, lieblos so eine Love-Triangle-Geschichte halt rein, um das alles miteinander zu verkitten. Das finde ich halt einfach doof. Also entweder hätte ich hier gerne einen richtig schönen Science-Film gesehen mit geilen Effekten, wo ich wirklich was lerne dabei, wo ich was erfahre über diese Arbeit, was die da machen, warum die so sind, also wirklich in die Tiefe gehen. Oder aber ich habe tatsächlich eine ernste, echt gemeinte Love-Triangle-Geschichte, die ich nicht anzweifle, wo ich den Charakteren sozusagen halt auch wirklich komplett hinterherrenne und das sehen will. Und dann kommen noch diese ganzen Tornados noch als Bedrohung noch mit dazu. Das wären so zwei Möglichkeiten gewesen, wie so ein Film hätte funktionieren können. Und der Film entscheidet sich für was ganz was anderes. Und da habe ich meine Probleme halt einfach mit gehabt. Selbstverständlich sieht ja gut aus, was Effektarbeit betrifft. Und selbstverständlich klingt der eben halt auch gut, was Sound betrifft. Aber da sind so viele Ebenen, einfach, wie du es immer so schön nennst, 90s-Gs, mit denen ich nicht zurechtkomme. Die mich da einfach überhaupt gar keinen Spaß dran haben lassen, weil ich bin halt null involviert. Und leider Gottes ist die Hälfte des Films halt diese Love-Triangle-Geschichte. Und die interessiert mich absolut null. Und wie ich schon gesagt habe, Jamie Gertz, die tut mir so leid, weil das ist ja eben halt leider Gottes die einzige Figur, der ich das wirklich abnehme, dass das eine Bedrohung für sie gerade ist, eine bedrohende Szene auf verschiedenen Ebenen. Und ich find's doof, wie man sie geschrieben hat, wie man sie platziert hat, was mit ihr für eine furchtbare Frise gegeben hat, wie man sie ja teilweise da ausstellt, dass man sie weiße Sachen anziehen lässt, um sie nass zu spritzen, damit man dann später dann ihre Brüste hüpfen sieht und all so eine Sachen. Ich weiß nicht, also das sind ganz viele Sachen dabei, wo ich denke so, macht mir keinen Spaß. Trotzdem hatte ich hin und wieder eine schöne Zeit mit dem Ding und hatte auch coole Effekte und Einzelrollen mag ich das wirklich sehr, deswegen kann ich den jetzt auch nicht so brutal abstrafen. Für mich ist das so ein mit gemischten Gefühlen so ein ganz ambivalente Nummer und vielleicht habe ich irgendwann in 10 Jahren einen halben Punkt mehr für den Film, ich weiß es nicht, aber es ist, was es ist.
Ein stürmisches Gespräch und hagelnde Kritik. So, was kann ich dem noch hinzufügen? Ich glaube, ich gucke da manchmal so drauf, wie ich Filme konsumiere, ne? Und ich habe da ja sehr unterschiedliche Ansätze, die sehr verschieden sind, je nach Stimmung. Es gibt da so Tage, wo ich einfach unglaubliche Lust habe, gefordert zu werden, wo es mich ins Arthouse-Kino treibt oder wo ich jetzt wie vor ein paar Tagen sowas wie Mad God reinschiebe oder sowas, wo ich wirklich Lust habe, Kunst zu sehen, irgendwie Bilder zu sehen, die in mir was kitzeln, in mir was bewegen soll, mich inspirieren oder irgendwie mich die Geschichte irgendwie ganz besonders beeindruckt mitnimmt oder nachdenken lässt, ne? Es gibt aber auch diesen anderen Udo, der sich einfach vor den Fernseher setzt und den 184. Slasher reinschiebt oder halt eben einfach auch mal 10 Tage im Stück diverse Katastrophenfilme guckt, weil ich manchmal einfach Lust habe auf hirnschonende Unterhaltung. Und deshalb mag ich Twister. Der ist nämlich, denn ich muss euch in vielen Kritikpunkten auch recht geben, absolut, der ist hirnschonende Unterhaltung. Aber das macht er gut. Für mich, in meinen Augen. Er macht mit mir, dass ich wirklich eine gute Zeit haben kann. Mich regt dieses Love Triangle überhaupt nicht so auf. Aber ich kann verstehen, dass dich das aufregt, Basti. Mich nimmt das einfach mit, lässt meinen Kopf abschalten, lässt mich eine gute und kurzweilige Zeit haben dafür, dass der Film ja eigentlich doch auf dem Papier relativ lang ist. Und macht mir zu weiten Teilen große Freude, weil ich diese 90er-Mixtur aus formelhafter Erzählung, aus Sachen, die ich kenne, aus Zeitkapsel, auch durch die Songs und so weiter, und dann diese wirklich toll inszenierte Action und auch wirklich tolle, beeindruckende Szenen mit diesen Wirbelstürmen und so weiter und dann mit ein paar Personen, die ich sehr mag. Ich, wie gesagt, Bill Paxton, ich bin total froh, ihn hier in der Hauptrolle zu haben und auch mal wirklich richtig lange zu sehen und nicht nur in irgendwie kürzeren Auftritten oder so. Das kriegt mich ganz genau in dieser Stimmung, wenn nämlich der Udo vorm Fernseher sitzt, der einfach Lust hat, mal einen Unterhaltungsfilm zu sehen, dabei ein bisschen Popcorn zu essen und einfach eine kurzweilige, gute Zeit zu haben, ohne viel nachdenken zu müssen. Dafür ist Twister gemacht und in der Stimmung trifft er mich total und wird auch immer mal wieder im Player landen. Und da finde ich den auch besser als so manch anderen Katastrophenfilm, der sehr ähnlich gelagert ist und teilweise auch sehr, sehr nachgebaut wirkt, einfach Twister drückt vielleicht genau bei mir da die richtigen Knöpfe und das rechne ich ihm hoch an. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht die Kritikpunkte sehe, das was du hier zu Melissa als Nebenfigur gesagt hast oder das, was sie auch sagt, was die Art der Schreibe der Geschichte angeht, dadurch, dass die immer wieder in den Dialogen vorgetrieben wird, die Celine Dion-artigen Songs, die da reingebaut sind und. Es stimmt alles und da gibt's definitiv Szenen drin, die können auch mal total nerven. Aber im Großen und Ganzen, der Udo, der vor dem Fernseher sitzt und einfach unterhalten werden will, ist nach dem Film eigentlich immer sehr zufrieden. Und ich glaube, damit kann ich das Ganze auch zumachen. Ich bin gespannt, was Twisters im Kino bringen wird. Ob das irgendwie nochmal dieses Feeling aufgreift oder irgendwie dann was ganz anderes machen wird. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall bin ich froh über dieses Gespräch, was in unterschiedliche Richtungen ging und Kritiken anbringt, die absolut berechtigt irgendwie hier stehen können. So ist das ganz interessant. Es ist ein Film, mit dem man sowohl eine sehr blöde Zeit als auch eine sehr gute Zeit haben kann. Und ich bin gespannt, wie es den HörerInnen dort draußen geht. Falls ihr eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit damit hattet, lasst es uns gerne in Kommentaren wissen. Und wenn ihr eine gute Zeit mit diesem Podcast hattet, lasst uns das gerne mit einer schönen Bewertung wissen. Ihr Lieben, ich danke euch für das Gespräch. Lieber Basti, lieber Fred, gehabt euch wohl.
Aber gern.
Und
danke ebenso.
Und wir hören uns dann in Kürze auch schon wieder. Aber ich sag noch nicht wozu. Ihr lieben Leute da draußen, vielen Dank fürs Hören und bis dann. Adios.